Ich habe mich gefreut auf diese Tage, weil die Gestalt Johannes des Täufers in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Es fing mit einem schrecklichen, fast traumatischen Erlebnis bei mir an. Ich war junger Pfarrer, war noch keine 30 Jahre alt und bekam den ehrenvollen Auftrag für eine bibeltreue Zeitschrift, einen Artikel über Johannes den Täufer zu schreiben. Und ich habe mir die Arbeit gemacht mit brennendem Herzen und 3 Wochen später brachte die Post mir den Artikel wieder zurück. Den können wir nicht drucken. Denn sie haben den Johannes ganz anders dargestellt, als wir ihn kennen. Und bis heute beobachte ich, dass ein tiefer Riss durch die Christenheit geht im Verständnis von Johannes dem Täufer. Denn diese Zeitschrift, das war eine Frauenzeitschrift, die hat damals gesagt, Johannes war doch der Zweifler. Der hat doch gezweifelt. Sie hatten gestern Abend den Abschnitt mit Konrad Eisler. Ist Jesus wirklich der Kommende, als er im Gefängnis war? Und als die Haft begann, ich konnte mit den Herausgebern die Diskussion nicht mehr fortsetzen. Aber im Geist habe ich es bei allen Predigten und bei allen weiteren Auslegungen immer weitergeführt. Johannes hat doch nie gezweifelt und vor allem hat Jesus das bezeugt. Er war nicht das schwankende Rohr, das der Wind bewegt. Was habt ihr denn sehen wollen bei Johannes? Er war so fest und er hat doch überhaupt nie das als Schock empfunden, dass er in die Haft kam, ins Gefängnis. Der Johannes wusste, was er tat, sonst hätte er nicht dem Herodes wegen seiner privaten Ehebruchsgeschichte so deutlich die Wahrheit ins Gesicht geschrieben. Johannes wusste doch, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das war für ihn gar nicht eine Anfechtung. Und es ist schön, wenn wir auch morgen noch diesen Abschnitt lesen, Johannes im Gefängnis und die Hinrichtung von Johannes. Das war bis zum Schluss so. Und das ist ja in unserer Christenheit merkwürdig. Auf der einen Seite bewundert man immer das Bild von Grünewald am Isenheimer Altar, wie der Johannes den Finger ausgestreckt hat, den übergroßen Finger, und auf Jesus deutet, siehe, das ist Gottes Lamm. Sag mal, der Finger hat nicht gewackelt. Dass wir zweifeln, ist doch klar. Wenn Sie vor der Operation stehen, da kommen auch Gedanken, hört Gott mein Gebet? Und hat Gott einen guten Willen für mich? Wir zweifeln an vielen Dingen. Aber Johannes, das war ja das Große. Er war der von Gott gesandte Wegweiser. Siehe, das ist Gottes Lamm. Der trägt die Sünde der Welt weg. Und der Widerspruch der Mächtigen der Welt hat ihn doch nicht erschüttert. Ja, wer hat denn eigentlich gezweifelt in dieser Geschichte? Seine Jünger. Das war ja das Problem. Wir verfolgen bis in die Apostelgeschichte hinein, dass es in Kleinasien, in Ephesus, Johannesgemeinden gab, Johannesfans, die aber nicht zu Jesus kamen. Die blieben Gemeinden von Johannes dem Täufer. Und das war, wir haben heute Abend den Text, ganz wichtig, wie der Johannes seine Jünger einzeln zu Jesus schickt. Ihr müsst zu Jesus gehen. Er wollte keine Gemeinde gründen. Er wollte alle zu Jesus weisen. Und dieses Lied von Georg Weisel. Ach, such doch den, lass alles stehen. Es gibt keinen Nothelfer. Und er hat selber sich nicht als Nothelfer gesehen. Vor der Geburt war schon klar, die Wegweisung zu Jesus sind. Jetzt habe ich Sie mit hineingenommen in diese große Diskussion. Vielleicht haben Sie eine andere Meinung als ich. Jeder sei seiner Meinung gewiss und soll in der Schrift suchen, was er hat. Aber das ist für mich ganz arg wichtig. Johannes hat nie gezweifelt. Ich freue mich auch in der schönen Auslegung von Gerhard Mayer, die Auslegung des Neuen Testaments im Hensler Verlag, wo er sagte, Johannes ist bis zum Schluss fest in seinem Glauben geblieben, dass Jesus der einzige Retter ist, an dem man glauben muss. Aber die Jünger, die hatten Probleme. Und deshalb spricht Jesus auch in diesem Abschnitt noch einmal davon, wie das war. Warum können denn so viele Leute nicht an Jesus glauben? Da lässt Jesus jetzt wirklich das Geheimnis erklären. Warum kommen viele Menschen nicht zum Glauben an Jesus? Das ist im Johannesevangelium nachher Kapitel 12, Vers 44, da heißt es, sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Und das müssen wir noch ein bisschen nachdenken. Sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Der Johannes hat keine Ehre für sich gesucht. Das ist das Tolle. Sonst hätte er in Jerusalem seinen Gottesdienst gemacht und hätte die Gottesdienstbesucher gezählt und gesagt, guck mal, wie viele Leute bei mir kommen. Das ist ja unser Problem. Dass wir immer Ehre suchen als Prediger. Guck mal, wie viele Hörer ich habe. Unsere Gemeinden wachsen. Wir sind die Größten. Johannes wollte nichts anderes sein als die Stimme in der Wüste. Darum hat er sich auch so merkwürdig gekleidet. Das war damals die Alltagskleidung der Beduinen. Gar nichts Besonderes. Er hat das gegessen, was man in der Wüste essen kann. Er wollte nichts aus seinem Leben machen. Aber er war dieser Finger, der auf Jesus hinweist. Das war sein ganzer Ruhm. Ich will ein Werkzeug Gottes sein. Die Hingabe des Johannes in seinem Dienst. Und zwar bis zur Opferung seines Lebens. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ganz hingegeben. Aber wie ist denn das mit der Ehre bei uns? Im Grundgesetz steht in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir keine Würde haben, keine Ehre, ist das ganz schlimm. Sie können das bei einem Kind einmal untersuchen, das in der Schule von den Lehrern nicht geehrt wird. Das ist ja eine ganz große Gefahr. Ich sage immer, das kann noch schlimmer sein als körperliche Misshandlung. Wenn ein Lehrer zu einem Kind sagt, du bist ein Depp, du kannst nichts und du bist nichts, das bricht ein Leben, wenn man die Würde verliert. Wir brauchen Ehre. Und wenn einer unsere Ehre runtersetzt, irgendwo ein Kollege oder ein Nachbar, der ihre Ehre abschneidet, der sagt, du lügst noch, furchtbar. Wenn man seinen Ruf beschädigt, das ist ganz schlimm. Das kann schlimmer sein als Mord, die Würde eines Menschen zu brechen. Wir brauchen Ehre und Würde. Das ist ja ganz schön. In unserer Kultur in Deutschland ist eine komische Sitte, dass man da Sie sagt und Herr und Frau. Das gehört zur Würde, dass man einen Menschen so anredet, ich kenne das aus Äthiopien, da wird auch ein Mann immer mit Atto angeredet. Da wird man nie seinen Namen direkt sagen. Das ist die Ehrerbietung, die man da braucht. Und die Ehre für einen Menschen ist ganz wichtig, dass wir sagen, auch noch ein Inhaftierter im Gefängnis muss würdevoll behandelt werden. Auch wenn er verurteilt ist, hat er seine Würde. Und das ist uns wichtig, auch in den Heimen der Pflegebedürftigen, wenn einer dement ist, der Herr Professor, Doktor, Doktor, dass man ihn mit Würde behandelt. Oft ist es ja schwer, wenn durch die Krankheit man so schwach geworden ist. Es ist würdig und wichtig, von uns die Würde zu haben. Aber einer hat auf alle Würde und Ehre verzichtet. Das war Jesus. Er braucht die Würde und Ehre der Menschen nicht. Er verzichtet darauf. Warum? Weil Jesus sagt, ich nehme die Ehre von Gott. Der Vater ehrt mich. Und das hat Jesus für uns als Modell gemacht, dass wir nicht uns in diese Ehre der Menschen hineinflüchten. Bei uns kann das ja ganz schlimm werden. Da gibt es das Wort Ehrenkäserei. Sie kennen das. Wo man seine eigene Ehre sucht. Manchmal sich verstreitet um seine Ehre. Sie wissen, wie man da manchmal sogar die schlimmsten Auseinandersetzungen beginnt. In der Familie. Man sagt, das lasse ich mir nicht bieten, was der zu mir gesagt hat. Darüber können sogar Gemeinden zerbrechen. Ist ja ganz gefährlich, wo zwei Pfarrer in einer Gemeinde sind, gibt es meist auch Streit. Und da geht es immer um die Ehre. Und wenn es die zwei Pfarrer miteinander können, dann können es die Pfarrfrauen nicht. Und da gibt es immer Streit in der Gemeinde um die Ehre. Wer besser ist, wer alles besser macht. Und deshalb ist ganz wichtig, dass Jesus sagt, nicht um der Ehre willen. Und er fängt das, ich komme doch drauf, warum das mit dem Johannes dem Täufer zusammenhängt. Wir sollen nicht die Ehre in unserem Glaubensleben mit einmischen. Jesus hat davor gewarnt, dass wir beim Beten überhaupt darauf achten, wie die Menschen das Beten beurteilen, dass wir von den Menschen gesehen werden. Viele haben ja eine Scheu, bei einer Gebetsgemeinschaft mitzubeten und denken, was denkt der andere über mein Beten? Das ist völlig falsch, wenn wir das denken. Wir reden doch im Herzen mit dem himmlischen Vater und es ist für die anderen wunderbar, wenn wir mitgenommen werden. Und das hat vor den Menschen gar nichts zu bedeuten. Und wenn es stammelnde Worte sind, dann kommen sie aus dem Herzen. Wir tun das nicht, um von den Menschen gesehen und beurteilt zu werden. Genauso ist von unseren Spenden, wo Jesus sagt, dass wir nicht das machen um der Menschen willen. Sie wissen, dass die Welt in dessen Weihnachtsspendeaktion auf die Namen der Spender in der Zeitung abdrucken muss. Das ist in der Welt so. Bei den Gläubigen kann das nicht sein. Oder Jesus sagt, bei der Tischordnung soll es uns gar nicht wichtig sein, welche Ehre wir bekommen. Oder Jesus hat auch in der Gemeinde ganz deutlich gesagt, wir sollen uns nicht Rabbi nennen lassen. Jetzt eigentlich dem lieben Rainer noch sagen wolle, mir ist immer am liebsten, wenn ich Bruderschefbuch bin und nicht Pfarrer. Pfarrer ist bei so vielen auch Schimpfname heutzutage. dass man sagt, ich will Bruder sein, das ist der höchste Ehrentitel, den wir haben. Und es geht über den Ehrentitel Bruder nicht, weil Jesus sich nicht geniert, unser Bruder zu sein. Schwester und Bruder, und das ist ganz egal, Frau oder Mann, wir sind hineingenommen in diese enge Jesus-Gemeinschaft. Und deshalb sind das nicht entschuldbare Schwächen, wie wir sagen, wenn der einer ein bisschen ehrgeizig ist. In der Jesus-Gemeinde darf es keinen Ehrgeiz geben. Und es ist heute ein großer Irrweg, wo man unter dem Stichwort wachsende Gemeinden immer die Zahlen zählt und wer ist der beste Prediger, bis hin zur Prämierung, dass dann in Idea kommt, dass einer sogar der weltbeste Redner geworden ist, weil irgendein Gremium da gekürt hat. Das zählt bei Gott nicht. Gott ist bei den Geringen und bei den Schwachen und bei den Zerbrochenen, weil er durch die Schwachen wirken will. Das ist sein Geheimnis. Und Jesus sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben ihren Lohn dahin. Es ist auch nicht wichtig, ob wir eine hohe Meinung von uns haben. Wir kennen doch unsere Schwächen. Wir wissen doch, wie wir im Lichte Gottes schwache Leute sind. Aber die größte Ehre, die wir kriegen, ist, dass er dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das ist das Allergrößte. Und das ist für alle Menschen gleich, die zum Glauben an Jesus kommen. Sie werden nur durch die Gnade gerecht. Nicht einer kann sein Leben durch seine guten Taten, durch seine Leistungen aufmöbeln. Ihr sucht nicht die Ehre von Gott, das sagt Jesus hier. Und darum sollten wir auch unabhängig sein von allem Menschenlob. Das ist ein kleiner Test. Sticht sie's, tut's ihnen weh, wenn einer von ihnen übel redet? Eigentlich müssen sie sagen, lass ihn reden, Gott weiß es. Ob wir dem Urteil der Menschen abgestorben sind. Der große Erbauungsschriftsteller Thomas von Kempen hat das in seinem Buch Nachfolge Christi geschrieben. Wenn du noch hörst auf das Urteil der Leute, bist du noch gar nicht abgestorben. Dem Urteil der Welt. Du musst wissen, wenn Gott dich rechtfertigt, brauchst du dich vor Menschen nicht mehr rechtfertigen. Ein tolles Wort. Und ich habe Mitchristen erlebt, die das selbst gelebt haben in der öffentlichen Verleumdung, wo sie zu Unrecht durch die Zeitung geschmiert wurden. Ich weiß noch, die Schwester Bertha Kempf ist mal so eine ganz böse Aktion hineingeritten worden, ohne ihr Zutun. Da hat nichts war wahre den Eidlinger Schwestern. Eine böse Verleumdungskampagne. Und ich habe gesagt, Schwester Bertha, jetzt müssen Sie doch Stellung nehmen, eine Pressekonferenz machen. Sagt sie, Gott weiß es. Und der wird uns den Ruf wiederherstellen. Und so war's. Heute spricht keiner mehr von dieser Lügenaktion, die damals sogar durch die christlichen Blätter ging. War kein Wort wahr. Und das ist wichtig, wenn Gott uns die Ehre gibt, die wir brauchen. Wir haben die Bibel das Gegenteil, wie der König Saul, ungehorsam war und geopfert hat, das hat Gott nicht gewollt, kam der Samuel und hat ihm diese Sünde gezeigt und dass Gott das Königreich von ihm reißt, dann hat der Saul gesagt, ehre mich vor dem Volk. Okay, das ist richtig, was du gemacht hast, aber ehre mich. Die Leute dürfen es nicht merken. Und das hat Gott am meisten erzürnt. Und dann sagt der Samuel, ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Und es geht nicht darum, dass wir vor den Menschen die Ehre haben. Darum ist auch das größte Zeugnis, das sie geben können. Das größte Zeugnis und wirksamste Zeugnis. Nicht, dass sie den anderen sagen, du bist ein Sünder. Sondern, dass sie den anderen sagen, wissen Sie, ich leide jeden Tag unter meiner Schuld, unter meinen Versäumnissen. Und ich brauche jeden Tag den Heiland Jesus. Das ist so wunderbar. Und das Zeugnis kommt auch an. Bei all den Leuten, die sonst fürs Evangelium verschlossen sind. Die Ehre, die uns Gott gibt und die einzige Ehre, die wirklich würdig ist. Er hat uns als Kinder angenommen. Gott hat uns als Kinder angenommen und als Erben eingesetzt, obwohl wir doch unwürdige Leute sind. Und solange wir leben, bleibt immer wieder die Not, dass wir Gott ungehorsam sind, untreu sind. Am letzten Sonntag war ja der Predigtext aus Jesaja 63 in den kleinen Büchlein, wo Andreas Schäfer so schön geschrieben hat, auf unseren Zimmern steht das ja auch drauf, von Jesaja 63 bis 64. Und da hört der Predigtext genau auf, wo der nächste Vers heißt: Wir sind alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit, all unser Gutes tun, ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünde tragen uns davon wie der Wind. Und darum ist das das Allergrößte, dass Gott uns unwürdige Leute rehabilitiert und Ehre gibt. Und diese Ehre muss man suchen. Und Jesus wirft das den Leuten vor und sagt, darum kommt ihr nicht zum Glauben, weil euch die Ehre so wichtig ist. Sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Wenn Sie den Abschnitt davor noch einmal ansehen, wo Jesus das so klar sagt, der Vater ehrt den Sohn und darum sollen wir den Sohn Jesus ehren. Der Vater hat ihm alles in seine Hand gegeben und wir wissen, dass das die größte Ehre ist, dass Jesus unser Herr ist. Mit dem ist gar nichts aufzuwiegen. Und in dem Zusammenhang erinnert Jesus an Johannes und sagt, warum habt ihr eigentlich dem Johannes nicht geglaubt? Sie sind ja in großen Scharen zu ihm an den Jordan hinausgezogen. Aber es war nur, wie sagt man heute, ein Event, ein Ereignis. Es war mal kurz attraktiv und da war es Mode und dann ging man hinaus und ließ sich taufen. Aber dass der Johannes eine Botschaft hat, das hat man ganz vergessen. Dass er sagte, der ist's, den braucht ihr, den müsst ihr haben. Der trägt eure Sünde, dem müsst ihr nachfolgen. Ihr müsst seine Jünger werden, das war ihm wichtig. Und er ist der, der euch mit dem Heiligen Geist tauft. Das ist das allergrößte Ereignis, wenn ein Mensch eine Neugeburt wird durch den Heiligen Geist, indem Christus in seinem Leben Wohnung macht. Die zwei Dinge gehören immer zusammen. Das Abwaschen der Sünde, das Lamm Gottes, das meine Sünde trägt. Und dann der Heilige Geist, Christus, der mein Leben besetzt und in meinem Leben wirkt und der mein Leben total verändert. Und dann sagt Jesus, ihr wolltet ja nur in dem Lichtlein von Johannes ein wenig euch vergnügen. Da warnt Jesus vor einem frommen Betrieb. Und das ist in dieser Advents- und Weihnachtszeit ganz gefährlich. Ach, das ist so schön, wir zünden unsere Kerzen an, wir erinnern uns, wie das früher war, als wir noch Kinder waren und wir feiern und genießen die Gebäcke und vergessen darüber, dass es um das eine geht, dass Jesus in meinem Leben Herr sein will, in meinem Herzen Wohnung machen will, bei mir einkehren will. Das ist das Wunder von Weihnachten. Und darum freuen wir uns, dass Johannes schon so wichtig war mit diesem Licht. Da darf man dran denken, im Psalm 132 heißt es, dass er eine Leuchte seinem Gesalbten werden soll. Meinem Gesalbten habe ich eine Leuchte zugerichtet. War Johannes der Täufer. Dieses Licht, das hinweist auf den Gesalbten, den Messias, das ist der Christus, der kommende Herrscher. Dieser Christus, da habt ihr in diesem Lichtlein euch gefreut, aber habt ihn nicht aufgenommen. Und jetzt macht Jesus noch was, er sagt nicht bloß Johannes. Johannes war ja nur das Ende der langen Prophetenreihe. Es hat angefangen von Mose. Mose wird einmal am jüngsten Tag euch alle verklagen. Denn Mose hat schon den kommenden Christus gesehen. Einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Und er hat auf Christus geblickt und hat gesagt, dieser Kommende, der wird der sein. Und ihr habt immer wieder der Christus, dem Christus seid ihr ausgewichen. Nun muss ich sagen, dass das heute die schlimmste Not ja auch in unseren christlichen Gemeinden ist. Von Gott wird viel geredet, aber so wenig von Jesus. Und dass man Jesus haben muss und dass man sich bekehren muss und dass man ganz im Gehorsam mit Jesus leben muss, das fehlt. Man sagt, man feiert Gottesdienst, ich stoße mich schon langsam an dem Wort feiern. Ist es so, wie es der Amos tadelt, ihr feiert Feste und Gott sagt doch nicht für mich. Warum zertretet ihr meinen Vorhof? Ihr braucht doch nicht Opfer darbringen für mich, wenn ihr mich nicht wollt. Und das war so wichtig jetzt vom Johannes her, von all den Propheten, dass wir Christus aufnehmen. Und das ist die wichtigste Botschaft von Johannes gewesen, den Jesus zu suchen, ihm zu gehören. Warum? widerstrebt unserer Ehre so. Das kann man ganz einfach sagen. Viele Leute, die kriegen den Jesus-Namen nicht mal über ihre Lippen. Die hängen, wie sagt man, die Blätsch runter. Der fällt schon ganz arg schwer, den Jesus-Namen auszusprechen. Warum? Wer von Jesus redet, der redet vom Sünderheiland, von der Rettung seines Lebens und dass wir verlorene Leute sind. Über Gott kann man wunderbar philosophieren. Da gibt es ein Buch von dem Seelsorger, der in Nürnberg einst die Nazi-Größen begleitet hat auf dem Weg zur Hinrichtung. Da sind ja einige noch zum Glauben an Jesus durchgebrochen. Aber eine ganze Reihe sind im Unglauben verharrt. Und interessant war etwa der Alfred Rosenberg, der Schlimmste, damals, der die Mythologie des Nazitums, die ganze Hintergrund gegeben hat, der hat gesagt, dem Seelsorger, aber das ist Wissen, ich glaube auch an Gott. Das Glauben an Gott, das haben die schlimmsten Menschen schon behauptet. Was haben sie sich vorgestellt? Irgendein Feld-, Wald- und Wiesengott. Verstehen Sie? Irgend so ein Heidengott.
Ja. Döring hat gesagt, wir sehen uns alle in Valhalla wieder.
Verstehen Sie? Und dass wir sagen, an Jesus scheidet sich alles. Und darum ist Jesus der gehassteste Name der Welt. Gibt's doch nicht, doch. Von den vielen, die Jesus nicht angenommen haben. Entweder sind sie gläubig geworden oder sie hassen ihn. Und da geht eine Scheidelinie auf, das wissen Sie. Sie haben vielleicht in Ihrer Familie Kinder und Enkel, wo Sie den Namen Jesus gar nicht mehr aussprechen. Da ist die Hölle los. Manche schon beim Ehemann. Und da geht eine Grenze durch, weil man an Jesus nicht mehr gleichgültig bleiben kann. Das geht nicht mehr. Sie können über Gott alles reden, weil die Religionen der Welt haben alles Mögliche. Die Hindus haben 300 Millionen Götter. Gibt's jede Menge. Aber es gibt nur einen Jesus und an ihm scheidet sich unser Leben. Und das ist auch der große Weckruf an unsere Kirche heute, an unsere Gemeinden. Ob wir wieder von Jesus reden oder ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie Ihren Arbeitskollegen sagen, Jesus ist mein bester Freund, da dreht sich Ihr Arbeitskollege rum und grinst. Vielleicht sagt er auch noch einen bösen Satz. Wenn Sie Ihrem Arbeitskollegen sagen, ich arbeite beim Roten Kreuz mit, dann lobt er Sie. Wenn Sie sagen, ich bin Freund, was weiß ich, können Sie nehmen bei der Feuerwehr oder irgendwo, überall kriegen Sie, also, du bist ein guter Kerl, du setzt dich ein. Bei Jesus, wer Jesus nicht liebt, ist sein Feind. Und das ist auf einmal der Gegensatz da. Und deshalb sagt Jesus, viele können den Schritt nicht wagen, weil sie fürchten die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu Jesus. Dabei ist der einzige Weg für mich. Ich kann ja nicht leben mit meiner brüchigen Ehre. Das stimmt ja nicht. Und ich kann den Himmel nicht gewinnen. Ich kann am jüngsten Tag nicht bestehen. Ich habe in einer naturwissenschaftlichen Fachschule einen Bibelkreis, das ist dem Schulleiter so wichtig, dass ich dort den Kreis mache. Und das ist so schön, wie wir da sprechen. Und da waren letztes Mal zwei muslimische Studenten dabei. Ist ja schön, wenn die kommen. Und wir sprachen über Sünde. Und beim Islam ist ja so, dass Moslems keine Sündenerkenntnis in unserem Sinn haben. Jetzt können Sie einem Menschen nicht sagen, du bist ein Sünder, sag's nochmal, da schlagen Sie die Türen zu. Das will ja keiner hören, Sie auch nicht. Aber ich habe denen erzählt und gesagt, ich leide jeden Tag an meiner Schuld. Jetzt sind die zwei Mädchen aufgebraust und haben gesagt, ja warum, was haben Sie denn? Erzählen Sie mal. Sag, da kann ich viel sagen. Wie viele schmutzige Gedanken durch meinen Kopf gehen, was in meinem Leben falsch macht, wie die Ich-Sucht mich rein, ich kann mir alles erzählen. Da sagt sie auf einmal, eine Muslim, ja, das ist bei mir aber auch so. Ja, ich sage, wie wollt ihr das klären? Da sagt sie, ja, das möchte ich am jüngsten Tag mit Allah selber besprechen. Ich sage, was möchtest du sagen? Sie lehre da. Und dann können wir erzählen, dass Jesus meine Sünde trägt. Und wie wunderbar das ist, dass ich jeden Tag die Gerechtigkeit gnadenweise empfangen kann. Und dass das meine Ehre ist. Mein Stolz, mein Ruhm, meine Freude, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich ihm gehören darf, ganz und völlig. Das ist doch wunderbar. Die Ehre von Gott, die deckt doch alles andere zu. Und dass wir einem Menschen das sagen können. Neulich hat mir ein Mann aufgesucht, das war aber ganz anders. Der erzählt und sagt, ich kann nachts nicht schlafen. Meine Frau hält es nicht mehr aus. zwischen 2 und 4 Uhr schrei ich los. Der war Fremdenlegionär, 30 Jahre lang, und sagt, Sie ahnen nicht, was wir ausführen müssen. Wir müssen Frauen und Kinder erschießen. Ich war in Dien Bien Phu dabei, in Nordvietnam, bei den schrecklichen Massakern, die da waren, Überlebenskampf. Und ich sehe nachts immer wieder die Gesichter, die kommen. Und ich habe Menschen sagen dürfen, jetzt sagen wir es, Jesus und das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Es braucht oft noch Zeit, bis das zugedeckt ist. Aber man kann das nur unter dem Kreuz von Jesus erleben, wie Jesus mich begnadigt und wie Jesus mich annimmt. Und darum erzählt das Jesus in diesem Zusammenhang. Ihr habt den Johannes nicht begriffen, ihr habt bloß ein bisschen Religion mit ihm gefeiert, ihr habt ein bisschen Frömmigkeit gemacht, aber ihr habt nicht gemerkt, dass Johannes gesagt hat, ihr müsst Jesus annehmen. Und dann sagt er, Mose wird euch verklagen, und dann gibt er noch ein Musterbeispiel und sagt, ihr lest Bibel und ihr meint, ihr hättet das Leben. Aber ihr findet Jesus, den Heiland, nicht drin. Das ist schlimm. Das ist sogar eine Sache, dass man Bibel lesen kann. Denken Sie mal. Täglich Bibel lesen. Und man kommt nicht zur Bekehrung, zur Lebensübereignung an Jesus. Das gibt's. Und deshalb gibt's nirgends so viel Schurkerei wie auch in frommem Gewand. Und darum hat Jesus ja selber mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zugegeben. Auch hier, ihr lest Bibel und begreift nicht, wie hat es mein jüdischer Freund gesagt, ein großer Geschäftsmann von Jerusalem, jedes Wort des Alten Testaments zielt auf Jesus, so muss man sagen. Und du kannst das Alte Testament nur verstehen, jede Opfervorschrift zielt schon auf die Versöhnung von Jesus. Und nur der hat es begriffen, der Jesus gehorsam wird und ihm dient. Man kann mit lauter Bibel lesen, seine gottlose Fassade tarnen, und kann sein gottloses Herz darunter lassen und kann sagen, ich bin doch da. Und man kann mit frommen Worten, Sie haben das alle auch schon erlebt, wie Leute in sündigen Verhältnissen leben. Auch heute in unseren Tagen ist das ganz notvoll. Man darf die nicht mal drauf ansprechen in einer Gemeinde. Die ganze Gemeinde macht eine Kurve rum, obwohl es offenbare Sünde ist. Und die sind voll triefender Bibelsprüche. Aber es kommt nie dazu, dass das ganze Leben unter die Königsherrschaft von Jesus kommt. Und darum ist das ein hartes Wort. Ihr sucht in der Schrift, aber ihr findet Jesus nicht darin. Ich habe da 2 Worte von Martin Luther, die sind toll. Der spricht, man könnte Bibel lesen wie mit einer wechselnden Nase, einer Nase aus Wachs, die kann man mal so rumdrehen und mal so rumdrehen. Und da wird jedes Bibelwort in die richtige gewünschte Richtung gedreht, aber es ist nie mehr der Geist Gottes, der durch das Wort Gottes mich zerschlägt. Wie heißt das? Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und dringt durch bis ins Innerste meines Gewissens. Und darum sage ich, es ist gar nicht so wichtig, ob wir Gottesdienste feiern, sondern ob das Wort Gottes ins Innerste meines Gewissens durchbricht. Und das kann unangenehm sein, in Gottesdienst zu sitzen. Das Wort Gottes, das ist das Entscheidende, das mich bricht, das mir Sünde aufdeckt. Steht übrigens auch da, wo Jesus vom Heiligen Geist spricht, Johannes 16. Wenn der Geist Gottes kommt, was wird das Erste vom Heiligen Geist sein? Nicht, dass er Purzelbäume schlägt. Er wird die Menschen überführen von der Sünde und vom Gericht. Und da zerbricht man drunter. Und da sagt Luther, daran sind die schuld, die das heilige Wort Gottes zugunsten ihrer närrischen und unbeständigen Meinungen und Auslegungen missbrauchen und dadurch so weit bringen, dass Gottes Wort, das für alle passt, keinem mehr passt. Das Wort Gottes, ach, da dürfen wir beten, Herr, lass dein Wort wieder so an mich dringen, dass es mich trifft, dass es mich aufwühlt. Jedes Mal neu. Und das ist nicht so ein Wort wie die Menschengedanken. Anders als Menschengedanken. Das korrigiert mich. Und dann sagt Luther, wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so zermalmt auch das Wort von Christus alles Große. Es demütigt die Stolzen, bringt alles Verträte zurecht. Züchtigt die Zuchtlosen, beugt die Hocherhabenen, beschwichtigt die Zornigen, macht die Geizigen freigebig, die Ungelehrten gebildet, die Weisen zu Narren. Und darum ist das wichtig, dass wir in der Schrift forschen und das Leben finden. Bei Johannes war das wichtig, dass wir das Leben haben. Das ist ja dann in Johannes 3 so schön, bei der letzten Predigt von Johannes, da hat er es an der tollen Formulierung, das ist meine Lieblingsformulierung. Wer Jesus hat, er hat das Leben. Er sagt, wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der steht nur unter dem Zorn Gottes. Kann man schöner sagen, macht aus dem Johannes keinen Zweifler, sondern Johannes war der größte Evangeliumsbote vor Jesus. Und das ist das herrliche Zeugnis des Johannes, man muss Jesus haben. Der Mose hat das schon geahnt und gespürt und Gott hat es ihm in seinem prophetischen Geist schon gegeben. Aber dass die Ehre uns bremsen kann, uns vor Jesus zu beugen und sagen, ja, ich bin ein verlorener Mensch und kann nur durch die Gnade von Jesus gerettet werden. Nun werden Sie, so wie wir hier zusammen sind, bei dieser Freizeit Leute sein, die das im Leben erfahren haben, dass das das Größte und das Schönste ist, dass wir die Gnade von Jesus haben. Begnadigte Sünder sind und angenommen von Jesus und ihm gehören. Und das ist täglich für uns das Wichtigste. Anders können wir nicht leben und anders können wir nicht sterben als mit diesem Jesus. Und darum ist das so wichtig, dass wir ihn ergreifen und ihm ganz gehören. Und darum ist das so schön, dass Jesus uns einlädt und sagt, zu ihm zu kommen und das Leben zu haben. Und Johannes steht in dieser Kette drin als der große Wegweiser zu Jesus hin. Ich wollte hier schon hinweisen auf das Lied, das wir nachher singen. Das hat Paul Gerhardt in diese herrliche Formulierung gebracht. Mein Jesus ist mein Ehre. Darum. Mein Glanz und schönes Licht. Wenn der nicht in mir wäre, könnt ich bestehen nicht. In ihm kann ich mich freuen. Hab einen Heldenmut, darf kein Gerichte scheuen, wie sonst ein Sünder tut. Das ist die größte Ehre, die es in dieser Welt gibt. Nicht das Bundesverdienstkreuz, wie heißt der, Pour le Mérite, da der größte Orden, den die Bundesregierung verleihen kann, oder der Hosenbandorden und was es für alles für Ehre gibt, noch Nobelpreis, den man kriegen kann. Der allergrößte Orden ist angenommen von Jesus, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Johannes musste vorher sterben, bevor er das erleben durfte unter dem Kreuz. Und darum, jeder, der nach Johannes kommt, steht ihm nur an dieser Stelle nach, dass er hineingetreten ist in diese herrliche Gnadenordnung. Aber Johannes hat es völlig klar gesehen, hat nie daran gezweifelt, dass das das größte und schönste Licht ist, das leuchtet. Soll ich noch beten jetzt?
Ja.
Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns heute Morgen das über dem Leben von Johannes zeigst. Uns wird erst bewusst, wie wir auch immer wieder an so lächerlichen Lappalien der Rechtfertigung hängen. Wenn wir das letzte Wort behalten wollen, wenn wir streiten in den Zänkereien unserer Familie, auch der Ehen, auch der Gemeinden. Herr, lass uns wieder eins werden unter dem ganz großen Jubel deiner Gnade. Deiner Vergebung. Du bist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dein Geist erneuert unser Leben von Grund auf. Ach, wie wunderbar ist das in diesen Adventstagen, das ganze Ausmaß deiner Erlösung zu sehen und zu spüren. Herr, mach uns auch zu Zeugen, die das weitersagen, so wie es Johannes weitergesagt hat. Du kannst auch das wieder schenken, dass Massen von Menschen aufhorchen. Man braucht nicht bloß bis zum Jordan zu laufen, sondern man braucht nur zu dir zu kommen und dann zu trinken von dieser Quelle, die alle satt macht, die Dürsten. Amen. Ja.